herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in der Kelvin-Timeline Christian Steiner und ich habe bei mir den guten David. Hallo.
Hallo, lange nicht mehr gehört.
Stimmt. Und auch
oder
lange,
gesehen oder so.
Und auch lange nicht mehr über Star Trek gehört und gesehen und geredet.
Ja, das stimmt. Ich hatte ja neulich nochmal geguckt, wann wir ursprünglich angefangen hatten. Das war ja noch vor der ersten Live-Unit oder unserer ersten Live-Unit, nach der ersten Live-Unit mit Jurassic Park. Ich glaube, es ist 3 Jahre her oder so. Das ist, glaube ich, schon eine Weile. Es ist ein längerfristiges Projekt.
Ja, und hör mir auf die Zeit. Ich meine, wir sind bei einem Film, wo Zeitreisen ein Paralleluniversum. Ich habe das Gefühl, irgendwie das Jahr 2020 ist das Paralleluniversum für uns alle. Also dieses Jahr ist schon sehr
anspruchsvoll. Es gab mal eine Voyager-Folge oder was, eine Doppelfolge, Year of Hell. Da ging es auch so um Zeitreisen und dann sind sie so ein Jahr durch irgendwie so feindliches Territorium geflogen und wurden ständig kaputt geschossen und waren dann am Ende nur noch so ein Wrack. Und dann ganz am Ende der Folge wurde dann die Zeitlinie zurückgesetzt und dann haben sie einfach entschieden, rumzufliegen und dann war alles wieder okay. Aber das war so eine Folge, da hätten wir auch eine ganze Staffel draus machen können. Aber es war so, okay, ja, Year of Hell. Nee, doch, es waren zwei Teile. Year of Hell Part 1 und Part 2, ja. Das war hart. Aber ja, Gewalt und Star Trek mag ich ja eigentlich nicht so.
Ich weiß nicht, ob ich das schon als Überleitung nehmen soll für diesen Film. Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen, gerade weil wir jetzt schon wieder ein bisschen auffrischen wollen und müssen. Wir sind jetzt im Jahr 2009 angekommen. Wir sind jetzt...
Ja. Wir hatten 2002 aufgehört, ich glaube, in Deutschland war es 2003 erst. Parallel lief ja in den USA Star Trek Enterprise von 2001. In Deutschland fing das auch erst 2003 an, was irgendwie sehr spät ist. Und dann Nemesis ist gefloppt und auch alle DarstellerInnen, die ja dabei waren, mochten es eigentlich nicht so sehr, was sie da gemacht haben. Und ja, Tom Hardy ist in sein tiefes Loch gefallen und war dann weg vom Fenster für ein paar Jahre. Stuart Baird hat auch nie wieder einen Film Regie geführt, bei einem Film Regie geführt, sondern wieder als Editor, wie er es auch vorher gemacht hat. Dann Star Trek Enterprise wurde abgesetzt 2005 und 2006 ist auch UPN eingestampft worden. Das war ja der Versuch von Paramount, dieses eigene Network zu haben. Und ja, dann war ich endlich so bei Star Trek angekommen, so 2002, 3. Und dann war aber kurz darauf dann alles vorbei. Da konnte ich die alten Filme und Serien gucken und gab ja auch viel zu erforschen und auch Bücher zu lesen und so. Hat ja auch Spaß gemacht, aber es kam halt nichts Neues. Also ich habe so ein paar Fanserien geguckt, Starship Farragut und Star Trek New Voyages hieß es damals noch. Es waren halt Leute, die in ihren Garagen die Sets von der Originalcrew nachgebaut haben und da teilweise auch Originalskripte aus den 60ern und 80ern genommen haben und die dann nachgespielt haben. Es sind halt Laiendarsteller, aber es war trotzdem so das einzig Neue, was mich so begeistern konnte und bei Star Trek halten konnte, damals, als es noch diese Fanfilme oder Fanserien sogar gab. Ja, aber auf offizieller Seite war erstmal Sense, was Star Trek anging. So 2005, 2006 war lange nicht klar, ob was kommt oder wie es weitergeht oder was noch kommen wird.
Vor allen Dingen waren dann ja auch so die Serien alle abgeschlossen, ne? Das war ja jetzt bisher, also wir podcasten ja jetzt durch die Filmreihe, wir sind jetzt beim 11. Film angekommen, wenn man so will. Und vorher war es ja so, dass wir die Original-Crew in Filmen gesehen haben und dann die Next Generation Crew, auch mit dem Treffen der Generation, dieser Fackelstab, der übergeben wurde, auch noch in den Film. Da war man ja sehr bemüht, das Publikum über die Serien auch irgendwie ins Kino zu holen. Und dann, wie du gesagt hast, so war jetzt irgendwie Mitte der 2000er so Sense auch im Fernsehen mit Star Trek. Und die Frage, wie du sagst, so wie geht's jetzt irgendwie auch weiter? Wie geht's überhaupt weiter und wie geht's auch irgendwie im Kino weiter?
Also die TNG-Filme waren ja dann, nachdem ihre Serie beendet war, waren sie dann im Kino. Aber sie hatten ja trotzdem Anleihen auf Deep Space Nine und auf Voyager immer gehabt, weil das waren halt so die drei Serien in den 90ern, die dann immer jeweils parallel liefen und die auch so das Zugpferd von Star Trek waren. Dann kam halt Star Trek Enterprise. Das konnte man halt schlecht mit den Kinofilmen irgendwie verbinden. Das ist hier so ein bisschen drin, also ein ganz kleines bisschen, aber auch nicht sehr viel. Und sonst, ja, war es dann vorbei. Und die Frage war halt, was kommt? Und der Berman, der ja von dem Tod von Roddenberry sozusagen das übernommen hatte, der eigentlich studioseitig eingesetzt wurde und Star Trek dann betreut hat für viele Jahre, der hatte sich dann einen Drehbuchautor von Band of Brothers geholt, was ja Anfang der 2000er Jahre auch ganz groß war. Und hatte dem dann so nahegelegt, dass er mal so ein Prequel schreiben soll. Das hieß dann Star Trek The Beginning. Und da sollte es um den Großvater von James Tiberius Kirk ging, der hieß Tiberius Chase. Ja, und dann hat er einfach so ein Prequel-Skript so vollkommen mit, also mit ganz neuen Charakteren, von denen man vorher noch nie gehört hat, geschrieben. Und es soll wohl sehr gut gewesen sein. Also die Inglourious Trekspirits, das ist so ein Podcast von so ein paar Star Trek Alumni und bekannten Fans, die haben neulich das besprochen und die fanden das sehr gut. Aber das wurde dann gecancelt. Also der Berman, der ist dann auch in Rente gegangen, weil sein Star Trek ja eh vorbei war. Die letzte Star Trek Enterprise Folge war ja auch nochmal so ein Abschluss, wo nochmal Riker und Troy vorkamen. Also wo diese ganze Ära von Ende der 80er bis Mitte der Nullerjahre dann nochmal mit so einer großen Schleife nicht schön abgeschlossen wurde, weil die Folge war echt schlecht. These Are the Voyages hieß sie, glaube ich. Ja, und dann war es aus. Und das Ding war auch, dass halt Paramount, das Studio, dem ja beides gehörte, also sowohl die Filme als auch die Serien, halt in richtig großen Problemen war. 2003 hatte Paramount mehrere Flops an den Kinokästen veröffentlicht, sodass der Chef des Studios gefeuert wurde und auch mehrere andere führende Studiopersonen, weil hinter Paramount steht ja Sumner Redstone, das ist so ein alter Oligarch, kann man nicht anders sagen. Und der hat dann ein wahres Blutbad auf der höchsten Ebene von Paramount anrichten lassen und die wurden halt alle möglichen Leute ersetzt. Auch genannt ein sogenannter Regime Change. Insgesamt 100 führende Persönlichkeiten in Paramount wurden gefeuert oder verließen Paramount aus eigenen Stücken. Ja, und dann hatten sie auch, dadurch, dass sie keine Führungsleute mehr hatten, auch keine Producers mehr, die man dann irgendwie auf neue Filmprojekte ansetzen könnte. Und dann hat Redstone gesagt, naja, ich habe ja noch Geld, und hatte DreamWorks gekauft, also das Studio von Spielberg, und hat es für 1,6 Milliarden US-Dollar gekauft, hat es aber finanziert, indem er die Filme von DreamWorks an einen Hedgefonds für ein paar Jahre verhökert hat für 900 Millionen US-Dollar, also er hat nur 700 Millionen US-Dollar selbst ausgegeben. Und dann, ich glaube, die Filme sind dann auf diesem HD-DVD-Format erschienen. Da haben die auch noch irgendwie Geld dazu bekommen oder so, was ja dann auch später untergegangen ist, also was dann auch wieder eine falsche Entscheidung war. Ja, und der Redstone hatte noch die Idee, naja, für Filme haben wir jetzt DreamWorks, ist ja gut, aber wir trennen jetzt auch mal das Film- und das Serienbusiness. Und dann hat er halt, also CBS und Viacom, also Paramount, haben sich dann gespalten. Und alle Serien sollten halt bei CBS gelagert werden und alle Filme bei Paramount. Und die sollten auch nichts miteinander zu tun haben, was dann zu der paradoxen Situation führte, dass die Serienrechte von Star Trek halt bei CBS lagen und die Filmrechte bei Paramount. Und es dazwischen halt diese Feuerwand der Abgrenzung gab und sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten. Und dann gab es aber einen Produzenten von Paramount, der hatte bei CBS dann noch irgendwie vermittelt, dass sie nochmal so ein Gesamtpackage-Deal machen mit der Serie und den Film und das an eine dritte Firma geben, und zwar an Bad Robot in diesem Fall, die Firma von J.J. Abrams, der dann sozusagen nochmal alles machen darf, also auch Comics, Bücher, Filme und Serien, aber der dann sozusagen der kreative Kopf von diesem neuen Franchise sein soll. Ja, und das ist dann halt J.J. Abrams geworden. Achso, und durch DreamWorks, das fand ich auch interessant, durch DreamWorks war Spielberg ja auch am Erfolg von Paramount ja interessiert und hat auch bei mehreren Paramount-Sachen mitgemacht. Also zum Beispiel der erste Transformers-Film, da hatte Spielberg auch produziert, sogar offiziell, und hatte Bay auch viele Tipps gegeben. Und bei dem Star Trek-Film hier war Spielberg auch öfter auf dem Set und hat halt Abrams immer Tipps gegeben. Und hat auch sogar bei dem Drehbuch, das hatte er vor Abrams gelesen, hat ihm das sogar empfohlen, das dann anzunehmen. Also Spielberg war so als Hand im Hintergrund sogar bei diesem Film hier mit beteiligt, auch wenn sein Name, glaube ich, in Credits nicht vorkommt. Aber ja, das nur so zur Vorgeschichte, wie es überhaupt zu diesem Film kam.
Ja, und bevor wir auch vielleicht unser Vorverständnis und unsere bisherige Kenntnis auch, weil, also, hatte ich ja auch schon immer wieder erzählt, die Filme kannte ich auch schon und den habe ich jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal auch schon geguckt. Lass mich noch eine kurze, kleine Abzweigung hier gehen und darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast natürlich unterstützen könnt und unterstützen dürft und vielleicht auch unterstützen sollt. Und zwar bei Steady. Ihr könnt Steady-Pakete abonnieren, kriegt ein paar Goodies. Ihr könnt natürlich den Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass es weitergeht. Wir arbeiten uns ja zum Ziel hin, 400 Euro im Monat hier einzunehmen, damit jeden Monat eine neue Ausgabe erscheinen kann. Ihr habt drei Pakete zur Auswahl, 5 Euro, 8 Euro oder 15 Euro, jeweils im jährlichen Paket. Und da bekommt ihr halt Goodies. Ihr könnt live zuhören, ihr bekommt den Podcast mit Kapitelmarken, ihr bekommt Skripte zum Podcast. Also wenn ihr nochmal etwas nachsuchen wollt, wo ihr wisst, das haben die doch im Podcast irgendwie erwähnt und wie war das jetzt nochmal mit Paramount, dann könnt ihr den Podcast quasi durchsuchen. Und ihr bekommt auch in den größeren Paketen die Möglichkeit, hier mitzumachen, könnt euch hier in die Sendung einladen oder könnt auch als Produzent oder Produzentin dieses Podcasts auftreten und euch auch ein bisschen verewigen auf der Website und im Podcast. Macht das mal, steadyhq.com/secondunit oder ihr guckt in den Shownotes zu dieser Ausgabe nach oder ihr guckt bei uns auf die Website secondunit-podcast.de und klickt euch da mal durch. Falls euch das alles zu viel ist, falls ihr keine großen Pakete abonnieren wollt, falls ihr einfach nur ein bisschen was im Hut lassen wollt, in die Kaffeekasse werfen wollt, dann könnt ihr auch kleinere Beträge ohne Abo, ohne irgendwelche Dinge obendrauf, könnt ihr einfach über PayPal oder als Banküberweisung machen. Daueraufträge einrichten, das unterstützt die Sendung auch und das sorgt dafür, dass wir dem Ziel näher kommen, auch in Zukunft jeden Monat eine Ausgabe machen zu können. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Vorverständnis, wie wir das hier immer nennen. Diesen Film, also ist ein bisschen besonders, weil wir haben sogar schon eine Second Unit Ausgabe zu diesem Film und auch zur Fortsetzung Star Trek Into Darkness im Archiv, das ist die Nummer 59, ja, noch, als wir noch zweistellig waren, vor.
Die habe ich gestern auch gehört nochmal.
Oha, ich habe mich da nicht rangetraut, aber ich bin gespannt, wie viele Wiederholungen es hier geben wird. Also mir hat es jetzt auf jeden Fall nochmal geholfen, auch mit den bisherigen Filmen im Rücken nochmal jetzt auf diesen Film zu schauen. Ich kann mich aber daran erinnern, ich war noch nie so, glaube ich, der riesengroße Fan von diesem Star Trek und auch von diesem Star Trek Film. Und da hat sich jetzt auch die wiederholte Sichtung, hat das jetzt nicht so sehr geändert. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, was es angeht, diesen Film, dieses Reboot irgendwie in die anderen Erzählungen hinein falten und quetschen zu wollen. Und finde es eher unnötig, dass Leonard Nimoy als Spock hier rumrennt, um uns zu erzählen, wie das alles zu irgendwelchen anderen Filmen und Serien sich verhält, weil ich hätte eigentlich mir gewünscht, auch immer noch, dass die mehr Mut gehabt hätten und gesagt hätten, das ist doch eigentlich egal, können wir das nicht als etwas komplett Eigenes hier sehen. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, und da will ich nachher auch unbedingt mit dir drüber sprechen, ich war überrascht, wie sehr das eigentlich auch in der Erzählung gar nicht möglich ist, die anderen Dinge zu vergessen, sondern immer wieder drauf gestoßen zu werden, welche Namen wichtig sind, weil wir sie ja schon mal gehört haben und wer wessen Kind ist und gleichzeitig aber auch irgendwie wie mit wem und das ist mir alles, also ich finde das absolut furchtbar, aber da kommen wir nachher nochmal im Detail drauf zu sprechen. Also wiederholte Sichtung, ich bin immer noch nicht begeistert, bin aber noch gespannter wie du zu, gerade auch zu J.J. Abrams stehst. Ich weiß, du bist kein Fan von seinem Star Wars, bist du Fan von seinem Star Trek?
Nein. Ich bin auch gerade, das ist so ein bisschen Selbstgeißelung, an einem größeren Projekt dran und guck nochmal alle Abrams-Filme von Anfang der 90er bis heute durch, die er geschrieben hat und wo er Regisseur war. Es ging los mit Philo Fax 1991 mit Jim Belushi. Jim Belushi damals auf der Höhe seiner Zeit, lustigster Mensch auf der Welt, direkt nach Red Heat. Und Abrams schreibt für ihn eine Komödie und ich musste kein einziges Mal lachen. Es war einfach so. Warum hast du dich danach nicht umentschieden und irgendwas anderes gemacht? Weil es war ja irgendwie klar, dass du Drehbücher nicht schreiben kannst. Aber danach kam in Sachen Henry ein Drama. Kritiker haben gesagt, Harrison Fords beste Schauspielperformance überhaupt. Ich glaube, er spielt irgendwie einen Demenzkranken oder so und muss dann irgendwie damit klarkommen, dass er die Welt nicht mehr um ihn herum versteht. Aber trotzdem, ich war emotional kein bisschen bewegt, weil es einfach so langweilig geschrieben war. Da kam Abrams auch selber vor in einem Cameo als Pizza-Guy. Und dann der dritte Film war so der erste, den ich auch noch aus meiner Kindheit kannte, Forever Young, hier mit Mel Gibson, der dann irgendwie in der Vergangenheit eingefroren wird und dann in die Zukunft reist und dann Jamie Lee Curtis, also in unsere Gegenwart reist und dann Jamie Lee Curtis da trifft. War es Jamie Lee Curtis? Ja, das war so der erste Film, den ich so okay fand, aber ich bin gespannt, was dann noch alles kommt von Abrams. Ja, aber zu Abrams selber. Was ich finde, was man immer wissen muss, auch um Rise of Skywalker zum Beispiel zu verstehen, Abrams selber, sein Großvater war irgendwie Elektronikunternehmer, hat ihn für Technik begeistert, hat ihm damals auch eine Kamera besorgt. Und seine beiden Eltern waren Film- und Serienproduzenten und waren schon jahrzehntelang in diesem Hollywood-Business drin. Also unabhängig von seinem eigenen Talent musste er einfach nur zu Mami und Papi gehen. Und die werden ihm schon die Kontakte vermittelt haben, damit er dann einfach noch ein Skript schreiben kann und vielleicht noch einen Film oder noch eine Serie produzieren kann. Ja, und das sehen wir dann auch in den Star Wars Filmen und auch in diesem Star Trek Film. Es ist immer ganz wichtig, wer deine Eltern sind, weil das bestimmt dein Schicksal und nicht, was du selber kannst oder nicht kannst. Hm. Das nur schon mal als Meta-Ebene.
Stimmt,
für jetzt, diesen
jetzt,
Film.
Jetzt merke ich auch gerade, du hast recht, ich merke den Bogen zu Rise of Skywalker. Also, dass James Kirk heißt, ist in diesem Film irgendwie viel wichtiger als alles andere. Also, ja, Familie und irgendwie, vor allen Dingen, das ist das Interessante, Väter.
Ja.
Also
ja,
die Mütter haben nichts zu sagen, außer Kinder zu gebären und dann sind sie weg.
Ja, stimmt. Die Mutter von Kirk am Anfang in dieser hochpathetischen Szene darf sie Kirk gebären, aber danach kommt sie auch nie wieder vor, wird nicht mal erwähnt. Also, dass er eine Mutter hat, wird ja nicht mal gesagt. Ja. Aber der Vater wird dann im Gespräch mit Bruce Greenwood, mit dem alten weißen Mann, nochmal, aber ich kannte deinen Vater, ich habe eine Doktorarbeit über ihn geschrieben und so. Und der hat so viele Menschen gerettet, willst du das nicht auch machen?
Dein Vater war der Held und deine Mutter war halt da.
War halt da, um dich zu gebären, ja. Und mehr nicht. Einerseits das und was wollte ich noch sagen? Achso, Vorverständnis.
Ja, wie bist du 2009 ins Kino gegangen? Bist du da wirklich in Star Trek Uniform und die spitze Ohren aufgesetzt und hast gesagt, geil, endlich wieder Star Trek auf der großen Leinwand, here we go, und 2 Stunden später bist du mit gesenktem Haupt raus und hast gesagt, verdammte Scheiße. Oder wie war das?
Also Star Trek Uniform, ja, war der erste Star Trek Kinofilm, den ich dann im Kino gesehen habe und dann halt mit Uniform. Achso, nee, Nemesis hatte ich auch schon im Kino gesehen, aber der erste, den ich mit Uniform im Kino gesehen habe, weil ich dann die gelbe Captain's Uniform endlich hatte, weil als Student man sich dann so ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann und dann sich endlich so eine Uniform holen kann. Nicht mit Ohren, weil ich war ja Kirk, also hat er die gelbe Uniform an, nicht die blaue. Und hatte die Trailer gesehen und die gehen ja auch los hier mit, also erst der Teaser, den du ja gestern nochmal auf Twitter geteilt hast, mit der Ansprache von Kennedy und Space und dann der Schweißer, der nochmal auf dieses Schiff guckt und so, was im Film gar nicht vorkommt, aber was einfach richtig geil aussah. Mhm. Und dann dieser anderen Trailer, wo dann auch hier diese Autoszene exzessiv gezeigt wird, wo der junge Kirk sich in die Klippe fast stürzt, wo man sich denkt, du solltest vielleicht in eine Mental Institution und nicht später Raumflottenkapitän werden, weil du bist anscheinend suizidgefährdet. Also das, was ich Ihnen als Haudegen zeigen soll. Und das war irgendwie neu und anders und voll actionreich und so, aber die Musik fand ich toll und es sah auch wundervoll aus und ich bin halt mit großen Erwartungen reingegangen und habe dann den Film gesehen und ich weiß noch, beim ersten Mal sichten, immer wenn die Schiffe auf Warp geflogen sind, das war so ein krasser Effekt, das hat mich so in den Sitz reingedrückt, es war so geil. Und beim ersten Mal gucken, habe ich es irgendwie nicht gerafft, war irgendwie so, ja, schnell, ganz viel wird geschossen und tolle Musik und sieht alles toll aus. Habe dann auch wie ein Review geschrieben, was auf freitag.de erschienen ist. Also damals war das noch so, dass dann Blogbeiträge und Beiträge von Autoren auf dieser Seite halt gleichberechtigt erschienen sind. Und habe ich auch geschrieben, so, ja, Luke Skywalker im Star Trek-Universum und es ist so ein bisschen wie Star Wars, aber es macht auch irgendwie Spaß, so. Ich habe es dann auch, hab mir dann auch die Blu-ray geholt und habe den auch noch ein paar Mal gesehen. Wusste aber auch, das ist jetzt irgendwie das Action-Ding. Und hoffentlich wird es dann ab dem nächsten Film besser mit der ethisch-moralischen Frage, weil die habe ich irgendwie hier vermisst. Und irgendwann, wenn jetzt dieses Franchise wiederbelebt ist, werden wir auch wieder Serien bekommen. Und die werden dann hoffentlich ganz gut werden. Das war so meine Hoffnung. Aber ich fand den halt okay, irgendwie so 6 oder 7 von 10 Sterne. Ich war jetzt nicht so enttäuscht. Natürlich, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr sieht man die Plotlöcher, wo man sich denkt, okay, ihr habt jetzt Kirk auf so einen Eisplaneten geschrieben und jetzt wisst ihr nicht, wie ihr ihn wieder aufs Schiff bekommen sollt. Also zieht einfach der alte Spock sich so eine Formel aus dem Arsch und kann einfach warpfliegende Schiffe beamen, wo man sich denkt, so, das hat es noch nie gegeben, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, aber ja, dann schreibt ihr euch wieder aus dieser Ecke hier raus und dann geht's halt einfach irgendwie weiter. Und ja, das ist nur eins von den dutzenden Plotlöchern, die es hier gab. Aber ja, sie haben eine neue Zeitlinie aufgemacht, sie haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie alles ein bisschen anders, es war halt actionreicher, sah halt auch alles ein bisschen anders aus, aber ich fand's erstmal ganz gut. So, würde ich sagen.
Dann lass uns doch vielleicht ja über die Handlung noch mal ein bisschen sprechen. Du hast schon ein paar Punkte erwähnt, ein paar Plotlöcher, aber vielleicht können wir noch in ein paar Sätzen, kannst du noch mal ein paar Sätzen zusammenfassen, was hier eigentlich los ist beim Star Trek in Klammern 2009.
Gerne. Also, ein junger, blonder, weißer Mann träumt vom Weltraum. Er lernt einen älteren weißen Mann kennen, der seinen Vater kannte und ihn inspiriert, ein Weltraumabenteuer mitzumachen. Sie machen sich auf den Weg und unser Hauptdarsteller lernt einen dunkelhaarigen weißen Mann kennen, den er erst nicht leiden kann. Sie treffen auf diese weltenzerstörende Waffe und entkommen das erste Mal. Sie verfolgen die weltenzerstörende Waffe und zerstören sie. Während der Zerstörung werden unsere beiden männlichen Hauptdarsteller zu Freunden und am Ende gibt es Medaillen und alle freuen sich. Nur für Chewbacca hat Prinzessin Leia keine Medaille mehr.
Korrekt.
Das war die Handlung.
So habe ich es auch noch nicht betrachtet, aber du hast vollkommen recht, ja.
Ja. Und vor allem, wenn du jetzt junger, blonder, weißer Mann mit Rey ersetzt, dann hast du auch nochmal Star Wars Episode 7.
Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie ja. Abrams Filme und wie sie an Legacy irgendwie anknüpfen und so. Aber ja, es erinnert sehr an Star Wars. Mit dem, ich würde halt noch, also das hast du ja aus Gründen auch so formuliert, mit halt dem kleinen Kniff, dass man sich ja dann doch noch über Leonard Nimoy, über Spock versucht, an alles anzudocken. Also ich, okay, vielleicht jetzt schon. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich merke es immer mehr und das ist 2009 war es vielleicht noch relativ originell, aber ich mag diese Art von Reboots nicht, die sich positionieren und sagen, vergiss alles, was du weißt. Vergiss alles, was du weißt. Du weißt gar nichts über Star Trek. Wir wollen ja alle erreichen. Wir wollen jeden und jede erreichen. Egal, was du von Star Trek weißt. Geh ins Kino, guck dir den Film an. Vergiss alles. Wir fangen bei Null an. Und dann geht's die ganze Zeit schon los mit alles, was du vielleicht als jemand, also, oder ich nehme mich, ich habe nicht viel Ahnung von Star Trek, nie eine Serienepisode gesehen. Ich kenne die anderen Filme, okay. Mir wird die ganze Zeit schon in der Handlung reingedrückt. Bei jedem Namen wird gefühlt der Film für 3 Sekunden angehalten, damit ich in der letzten Kinoreihe sagen kann, kenne ich hier, Kirk, habe ich schon mal gehört. So, und das geht mir so auf die Nerven. Und dann wird daraus aber eine Handlung aufgebaut, und das hasse ich noch mehr, die sagt, wie du gesagt hast, du bist der Auserwählte, James Tiberius Kirk. Du bist derjenige, der das Universum retten wird, in Klammern, weil da draußen schon 10 Filme und 30.000 Serien existieren und das ist das, was wirklich jeder Idiot weiß. Kirk. Star Trek und Kirk. So. Ja. Es geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Also Kirk rennt hier durch die Gegend, wie du sagst, der ist eigentlich, der braucht eigentlich Hilfe, um den müsste man sich mal ernsthaft kümmern. Der hat ein Trauma nicht überwunden, der muss vielleicht mal irgendwie sich hinsetzen und mal über ein paar Probleme auch reden. Stattdessen ist er aber nur aufgrund seines Nachnamens derjenige, der die Handlung irgendwie tragen darf. Es geht mir so auf die Nerven und das ist, wie du sagst, das ist teilweise auch so rückwärts geschrieben, dass man weiß, wo man hin will, aber nicht weiß, wie man da ankommt, also den Weg nicht kennt. Und so fühlt sich ganz viel an und ganz oft ist der Weg einfach nur, weil du Kirk heißt, weil du Spock heißt, weil du Bones heißt.
Zulu, alle werden also eingeführt.
Genau, und das ist unfassbar nervig. Und dann auf dieser, auf diesem Kuchen, ja, die dritte Schicht, die mich dann nervt, ist dann noch zu sagen, so, du hast jetzt alles vergessen, was du jemals nie wusstest über Star Trek. Wir rammen dir ständig die Verweise aber in die Rippen und sagen, na, kennst du, Kirk, kennst du? Und dann holen wir aber noch diejenigen zurück, die ursprünglich mal irgendwie damit zu tun hatten, dafür standen und auch da wirklich so Leonard Nimoy auch den kennt wirklich absolut jeder und jede da draußen. Den holen wir irgendwie aus dem Grab zurück und sperren ihn hier noch irgendwie vom Greenscreen, damit er auch sagen kann, ich finde das okay, was hier passiert und damit auch die Fans erreicht, die vielleicht erreichen soll, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind. Und das ist für mich komplett falsch. Es ist komplett der falsche Ansatz, sich dieser ganzen Sache zu nähern, weil es alle drei Varianten irgendwie nicht richtig durchzieht. Also wenn ich jetzt alles vergesse, dann weiß ich doch gar nicht, wer dieser Spock eigentlich ist und warum der irgendwie relevant sein soll. Außer, dass er so heißt und aussieht wie eine Figur jetzt in diesem Film. Aber ich weiß, dass er jetzt relevant ist, weil ich kenne ja schon die anderen Sachen. Es geht mir alles auf die Nerven. Und wie du sagst, so ist dann auch Episode 7 irgendwie geschrieben. Und so ist dann irgendwie auch so die Klammer gemacht zu Episode 9. Und das ist so eine Art von also ich finde es halt mittlerweile, ich finde es halt unkreativ, ich finde es langweilig. Das ging damals 2013, mit Man of Steel ging mir das ähnlich. Ich saß da im Kinosaal und wusste nicht, ja, soll ich jetzt alles vergessen oder soll ich jetzt mein ganzes Wissen von Superman mit reinnehmen? Und ich brauche beides. Ich muss beides gleichzeitig tun, um irgendwie den Film gucken zu können, weil es gibt Momente, die ich halt nur irgendwie verstehen kann, wenn ich nichts weiß. Und es gibt Momente, die ich nur verstehen kann, wenn ich irgendwie ein Wissen schon habe. Und das nervt mich einfach. Also ja, und das ist für mich auch eines der größten Probleme hier irgendwie bei dem Ding, dass ich sage, das ist irgendwie kein wirklicher Neustart, das traut sich irgendwie nichts so richtig durchzuziehen. Das finde ich irgendwie, ich finde es langweilig, ich finde es unkreativ, ich finde es irgendwie nicht, es gibt mir nichts.
Also es gibt ganz viel Stuntcasting in diesem Film, ganz viele Leute, die man einfach nur mal durchs Bild laufen lassen wollte, damit sie mal da sind. Und ich überlege gerade dieses Soft-Reboot, also dass die Alten nochmal auftauchen und irgendwie den Staffelstab übergeben und dann übernehmen die Neuen und machen dann ihr eigenes Ding. Ich finde das hier noch okay, weil es Spock halt, also irgendwie narrativ eingebunden ist, aber auch nicht ständig vorkommt. Also bei Luke Skywalker, der kommt ja dann in der Abrams-Trilogie, wie ich sie nenne, halt in jedem Film wieder vor und Han Solo halt mehr oder weniger, nee, nicht ganz, aber Leia auch noch. Also da gibt's ja gar nicht diese Staffelübergabe, sondern es gibt einfach noch die alten Helden, die aber anders sind als früher, und die neuen Helden. Und hier haben wir halt nur diesen Spork, der dann auch sein Ebenbild trifft und sich dann verabschiedet. Und dann hätte es auch sein können. Ich finde es hier noch okay, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich noch kleiner, also kennst du den Stars with Hutch-Film von dem Regisseur vom Joker? Der hatte mit Ben Stiller und Owen Wilson.
Aber der ist doch auch
drei oder so.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, 15 Jahre alt oder so, aber ja, den habe ich, glaube ich, auch
mal. Ja, und da gibt's auch, also das ist quasi eine Origin-Story. Und von 90 Minuten kommen irgendwie 89 Minuten die Alten nicht vor. Und nur in der letzten Szene, nachdem das Auto kaputt ist, was ganz wichtig für die Story ist, kriegen sie dann ein neues Auto und dann stehen halt die alten Darsteller da und geben ihnen die Schlüssel. Und die sagen noch, und die Jungen sagen dann so, hey, wer sind die denn? Die sehen ja uns irgendwie ein bisschen ähnlich. Und es wird aber nicht erklärt, sondern die geben einfach nur den Schlüssel über und dann gehen die halt weg und das war's. Das fand ich dann so witzig, weil das ist so ganz minimal so, okay, hier ist jetzt die Staffelübergabe und jetzt könnt ihr mit dem Auto weiterfahren. Und das war's so. Das ist so das Minimalste, was geht vielleicht. Hier Spock ist schon ein bisschen größer, aber ich finde, es geht noch. Und dann halt bei Episode 7, 8, 9, da haben sie es dann übertrieben und sind halt, also haben sich selber Fesseln angelegt, von denen sie nicht mehr losgekommen sind. Ja, also ich find's okay hier. Das, vor allem für mich als Star Trek-Fan war das halt so krass, der Typ hat 66 oder 65 beim ersten Piloten, der nicht ausgestrahlt wurde, schon mitgespielt. Und jetzt 45 Jahre später fast, kommt er jetzt nochmal wieder, nachdem er nach der Originalserie nicht wiederkommen wollte, nachdem er nach dem ersten Kinofilm nicht wiederkommen wollte und nachdem er nach dem sechsten Kinofilm nicht wiederkommen wollte, kommt er jetzt nochmal zurück und übergibt nochmal so den Staffelstab. Das fand ich halt cool. Und vor allem der zweite Trailer war das dann. Also nach dem Teaser gab es ja den ersten Trailer. Und dann gab es nochmal den zweiten Trailer. Das war so quasi der erste, nur dass am Ende nochmal Spock kommt und sich umdreht und dann hier Live Long and Prosper sagt. Und das war einfach so ein Gänsehautmoment. Das sollte halt die alten Trekkies ansprechen und hat mich dann auch angesprochen. Und sein Auftritt im Film finde ich noch okay. Also hier in dem. Da kommt er nochmal wieder. Da wird es dann richtig dumm.
Ja.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass das so als, vielleicht eher so als Easter Egg oder sowas funktioniert. Also man muss es nicht komplett irgendwie voneinander trennen, aber ich finde das, weiß ich nicht, das ist so, ich finde, das führt halt, also das passiert auf einer Ebene, die mir zu deutlich ist. Ich hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, oder hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn wir jetzt zum Beispiel im Gespräch, du als Fan der Reihe und Serie, mir hättest sagen können, wie der Film zu den anderen in Verbindung steht, indem auf irgendeinem Monitor was steht oder irgendeine Anspielung oder in einem Nebensatz irgendwie davon geredet wurde, wo du sagst, ah ja, das kenne ich noch irgendwie aus einer Episode aus den 80ern, hier Next Generation, da wurde das auch mal erwähnt und dadurch muss das eine Paralleldimension sein. Und dann würde ich sagen, ja, wenn du das sagst, dann stimmt das, okay, alles klar. Und dann ist es aber immer noch relativ gut voneinander getrennt, so. Und klar, wir könnten jetzt ewig drüber streiten, ob das jetzt irgendwie passt oder nicht passt, aber naja, und ich meine, also ich kann es auch wiederum irgendwo verstehen, zu sagen, naja, vielleicht ist es aber auch irgendwie cool als Fan, Leonard Nimoy überhaupt nochmal irgendwie auf der Leinwand zu sehen und in einem Film zu sehen, in einem Star Trek-Film in der Rolle zu sehen. Das kann ich auch sehr gut verstehen, dass man da vielleicht auch Bock drauf hat, so. Dass das irgendwie und Spaß macht.
Von ihm sind auch ein paar Sachen überliefert. Also Abrams hatte ihn gefragt, wie Quinto das mit der Spock-Rolle macht. Und da hat er gesagt, he's good. Also das hat er sozusagen abgesegnet dann. Aber das hat Abrams auch in PR-Sachen gesagt. Also das muss nichts heißen. Aber was auch von Nimoy selbst überliefert ist, dass er, ich glaube, einmal zu den Tränen gerührt war, als er auf Carl Urban, also auf Bones getroffen ist, weil der ihn, den alten Bones halt so gut gechannelt hat, dass er halt das schon fast surreal fand, wie er jetzt, also sieht zwar ein bisschen anders aus, aber halt neben nochmal einem jüngeren Kollegen von früher zu stehen, so das fand er dann auch richtig toll und ja, das kann natürlich auch PR-Sprech sein, stimmt natürlich auch, aber da sieht man dann schon, okay, diese Staffelübergabe, er hat es irgendwie auch so verstanden und hätte dann eigentlich auch nie wiederkommen müssen. Und es war dann halt so. Ja, aber
perfekte Überleitung. Lass uns noch mal ein bisschen über den Cast sprechen, also über die Besetzung vor allen Dingen, weil ich will nicht nur schimpfen, ich finde die Besetzung in diesem Film, gerade die neue Besetzung der alten Crew, wenn man so will, finde ich fantastisch. Also grundsätzlich sehr großartig gemacht. Sehr viel Mühe gegeben, die richtigen Leute in die richtigen Rollen zu stecken. Und dann finde ich das Schauspiel auch in allen Rollen sehr, sehr toll. Also mir hat das gefallen. Wie gesagt, ne, jetzt nicht irgendwie wahnsinnig investiert in diese Rollen und in diese Leute. Aber das hat für mich halt sehr gut funktioniert. Also ich gehe mal ein bisschen die Liste durch. Chris Pine als Kirk. Ich habe lange Zeit nicht viel von ihm gehalten. Aber ich muss sagen, also jetzt auch in dieser Rolle hat er mir wirklich gefallen. Zachary Quinto als Spock. Lass mich kurz schauen, wen haben wir noch? Wir haben Carl Urban als Bones, wir haben Zoe Saldana als Uhura, Simon Peck als Scotty, John Cho als Sulu, Anton Yelchin als Chekhov, der ja einen viel zu frühen Tod gestorben ist, also in Wirklichkeit. Ja, das müsste eigentlich so die Crew sein, ne?
Ich habe noch ein paar andere Namen, also Eric Banner als romulanischer Bergbauer Nero, der in den Nullerjahren großer Filmstar war, Black Hawk Down, Findet Nemo, Hulk, Troja, München, aber jetzt im vergangenen Jahrzehnt irgendwie nicht mehr so. Also der war in diesem Film drinne. Da gibt's auch noch eine lustige Anekdote mit Spielberg, weil Spielberg hatte ja München mit ihm gedreht und hat ihn mit Make-up nicht wiedererkannt in diesem Film und hat dann irgendwie den Rough Cut gesehen und hat halt Abrams gefragt, wer ist dieser Typ hier, der macht das voll toll. Und dann so, ja, das ist Eric Banner, mit dem du München in der Hauptrolle gedreht hast. Aber das hat Spielberg irgendwie nicht verstanden. Bruce Greenwood als Captain Pike, schon seit den 80ern Filmstar, unter anderem in Rambo dabei und hat selber Kennedy in 13 Days gespielt. Also Kennedy, 60er Jahre, dieser Weltraumoptimismus, der ja auch noch bei Star Trek eine große Rolle spielt. Und dann nimmt man einen, der selber Kennedy gespielt hat und der auch so ein bisschen aussieht wie Kennedy. Das war natürlich auch ein geiles Casting und der ist ja auch einfach toll. Dann Ben Cross als Sarek, also als Vater von Spock, nur eine ganz kleine Nebenrolle, aber seit 70er Jahren britischer Fernsehdarsteller, auch kürzlich gestorben. Und auch wenn er wenig, sehr, sehr wenig in diesem Film hier zu tun hat, aber ich fand das gut, was er gemacht hat und er hat den Sarek auch gut dargestellt. Dann wahrscheinlich der größte Filmstar in diesem Film, Winona Ryder als Amanda Grayson, als die Mutter von Spock. Was ich damals, glaube ich, vorher auch nicht und auch nach der ersten Sichtung einfach nicht verstanden oder nicht erkannt habe. Und dann noch ein damals ziemlich unbekannter Darsteller namens Chris Hemsworth als Lieutenant George Kirk, der, ich habe mir die IMDb angeguckt, vorher irgendwie nur 4 oder 5 Einträge in der IMDb hat. Unter anderem von 2004 bis 2007, also 2007 haben sie dann angefangen zu drehen, 192 Folgen der australischen Seifenoper Home and Away. Also alles, was der vorher gemacht hat, war in Australien und es waren größtenteils Seifenoper oder irgendwelche Mini-Nebenrollen. Und dann ist er rübergegangen und hat halt hier den George Kirk gespielt. Ja, und Thor war dann 2010 oder 11?
11, glaube ich. Nee, 10. 10 oder 11, ja, irgendwie stimmt. Irgendwie so.
Also ein Jahr später und dann, ja, 2012 dann Avengers, dann war der große Star. Achso, und bei Yelchin wollte ich noch erwähnen, der war damals wirklich 20 Jahre alt, als der Film rauskam. Also er ist 89, damals noch in Leningrad geboren, also auch wirklich einen Russen genommen, nicht so wie Walter König, der dem Namen nach eher deutschstämmig ist. Aber ja, als sie gedreht haben, war er 18. Und hatte dann auch in 2009 mit Terminator Salvation, der nicht so toll war, aber Jälchen war halt drin. Und diesem Film halt seinen Durchbruch. Ja, John Cho als Hikaru Zulu. Ich mag ihn auch, den Schauspieler, aber muss trotzdem sagen, die weiße Sausage Party saß zusammen und hat dann einen Koreaner als Japaner gecastet, wo ich mir denke so, nee, also das ist nicht das Gleiche, falls ihr das nicht wusstet. Das ist wieder sowas, wo ich mir denke so, okay. Und Zoe Saldana und Karl-Heinz Urban als Bones, da muss man auch sagen, das sind halt die Action-Figuren-Varianten von diesen alten Charakteren, weil die alten Charaktere waren einfach ganz normale Leute. Und hier hat man jetzt halt Carl Urban, der halt dieser aufgeblähte Typ ist, der halt in Actionfilmen wie Dread oder so mitgespielt hat, oder damals Doom oder den Herr-der-Ringe-Film. Und der soll dann irgendwie diesen Grumpy Landarzt spielen. Da denkt man sich auch so, okay, ja, also er hat es sehr gut gemacht und ich mag ihn super, aber warum sie ihn genommen haben oder da so einen Action-Typen casten mussten, ja, das ist halt, weil sie alles auf 11 drehen mussten, wahrscheinlich deswegen. Und auch Zoe Saldana, ja, die hat vorhin nur so ein paar Nebenrollen, Pirates of the Caribbean und Terminal, ja, aber auch eher unbekannt und dann auch mit diesem Film und Avatar dann ihren Durchbruch gehabt. Mhm. Und natürlich auch die Action-Variante des Charakters.
Dann noch, wir wollen sie nicht vergessen, aber der Film hat sie auch getan, Jennifer Morrison als Winona Kirk, also die Mutter von Kirk, die ja, wie erwähnt, schon am Anfang kurz dabei ist. Und klar, haben wir ja auch schon gesagt, Leonard Nimoy als Spock.
Ja, er ist zurückgekehrt und William Shatner aber nicht. Mit ihm gab es auch Verhandlungen, aber Shatner wollte eine bedeutende Rolle in dem Film haben und Abrams wollte ihm diese nicht geben. Und das Gerücht war wohl, es gibt ja am Anfang die Szene, wo der junge Kirk dann mit dem Auto flieht und man sieht ja nicht mehr das Landhaus, von dem er flieht, sondern man sieht ja nur ihn mit dem Auto wegfahren. Aber ursprünglich gedreht hatten sie auch Szenen noch auf diesem Landhaus. Das war halt Greg Grunberg, also der auch bei jedem Abrams-Film in so einer Nebenrolle auftaucht. Der war dann irgendwie der Onkel und das Gerücht war damals, glaube ich, dass dieser Onkel oder Großvaterrolle halt dann von Shatner gespielt werden sollte und der halt dann wirklich nur auf dem Hof gewesen wäre und
ja,
also ihn, dann wäre der Junge halt weggefahren und das wäre es dann gewesen und ja, das wäre dann halt so ein wirklich Mini-Cameo gewesen. Das,
aber halt nicht als Kirk, sondern als irgendein unbekannter,
Na, Tiberius Chase, wenn das andere Skript stimmen würde, weil das wäre dann der Opa, aber ja, nicht als der Kirk, nein, oder als irgendein Kirk, ja.
Ja, dann haben wir noch so eine Sippschaft, mit der du, glaube ich, auch nicht so viel anfangen kannst. Wir haben zwei Leute, die diesen Film geschrieben haben, laut IMDb. Roberto Orsi und Alex Kurtzman, bei denen ich mittlerweile auch versuche zu vermeiden, was die irgendwie anfassen, weil ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich jemals was gesehen habe, was mir von denen gefallen hat. Also die sind für dieses Star Trek Reboot mitverantwortlich. Ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwie beim DCEU irgendwie dabei waren. Ich muss nochmal nachschauen. Aber ja, nee, Namen. Nicht.
Transformers waren die beide dabei.
Ah ja.
Und hier Cowboys vs. Aliens.
Richtig. Glaub ich
auch noch von denen.
Die Mumie.
Und irgendwann haben sich dann die Mumie. Also irgendwann haben sich dann ihre Wege getrennt. Die Mumie war dann, glaube ich, nur noch Kurtzman und nicht mehr Orzi. Ich weiß nicht, was Orzi jetzt macht. Aber Kurtzman ist dann eigener Wege gegangen, hat Mumie verkackt und ist jetzt der Chef des CBS Star Trek Universums. Also darf jetzt Discovery, Picard, Lower Decks und jetzt neue Serie ist ja Prodigy angekündigt. Der darf jetzt das alles übersehen und man fragt sich, warum eigentlich?
Jetzt weiß ich, was sie noch verbrochen hatten aus dem Superhelden-Genre. Es war The Amazing Spider-Man 2.
Ah, das war, ja, ja. Der, oh mein Gott, ja, mit der, dem Zeug aus der Hand und dann kam es nochmal raus und, oh ja. Ja, und
ja, die Hand, die aus der Hand kam. Ja, ja.
Ja, ja. Na, und Lindelof hat auch noch bei dem mitgeschrieben gehabt.
Hier beim
der, Star Trek? Ja, bei Star Trek, oh nein, hier, also bei dem Star Trek, den wir heute besprechen. Der ist dann ab Into Darkness, glaube ich, nicht mehr dabei gewesen. Und der hat ja jetzt mit dieser Watchmen-Serie halt einen großen Hit gelandet. Von ihm ist auch überliefert, dass er in dem über den Writers' Room in der Watchmen-Serie gesagt hat, dadurch, dass halt mehrere Schwarze und mehrere Frauen dabei waren, dass die auf ganz andere Ideen gekommen sind, auf die er gar nicht gekommen wäre. Wo man sich denkt, du hast diese Einsicht jetzt gehabt. Das ist ja sehr schön im Jahr 2019. Wie wäre es denn mit dem Jahr 2009 gewesen?
Ja. Ja, und halt eben J.J. Abrams als Regisseur, von dem ich auch gelesen habe, der keinen Bezug großartig zu Star Trek hatte. Also die Orci und Kurtzman und wohl auch Lindelof waren wohl auch Star Trek-Fans so und haben wohl auch aus diesem, wie sagt man, aus dem Interesse und der Leidenschaft für die Geschichten auch ihre Geschichte geschrieben, zumindest möchte man das hoffen. Aber J.J. Abrams kam halt wohl als Externer auch hinzu, der wohl auch so seine Skepsis hatte und dann einfach wohl, so wie ich das gelesen habe, das Drehbuch so toll fand, dass er das auch selber umsetzen musste. Und ja, ich sehe halt, also der komplette Cast, die komplette Besetzung finde ich toll und großartig und super. Die Crew dahinter, also Regie und Drehbuch, ist in meinen Augen aber das genaue Gegenteil. Also ja, das, die Geschichte, also ich sehe einen Haufen Probleme in der Geschichte, im Drehbuch. Ja, da wollen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen auseinanderpflücken, aber ja.
Na, was ich noch interessant fand, was ich jetzt erst bei Recherchen für diese Podcast-Folge gelernt habe, war, dass der Autorenstreik auch noch reingespielt hat. Also das Drehbuch war wohl noch nicht ganz fertig anscheinend oder... Ich würde gerne mal wissen, wie das vorher aussah, aber sie konnten dann auch nicht während des Drehs noch Sachen verändern. Also nicht Orci, Abrams und Kurtzman. Lindelof war nur Autor, der war nicht Produzent, der war dann beim Dreh gar nicht mehr dabei, aber Kurtzman und Orci saßen halt als Produzenten noch dann während des Drehs da und die haben dann durch Mimik und Gestik, also laut eigenen Zitaten Funny Eyes and Faces, dann immer die Schauspieler inspiriert, irgendwie jetzt was anderes zu sagen und dann vielleicht mit einem Daumen hoch und Daumen runter dann gesagt, so ja, okay, das können wir jetzt machen oder können wir jetzt nicht machen, obwohl sie das Drehbuch nicht mehr verändern konnten. Ja, aber das Drehbuch war so toll, dass die Frau von Abrams und Spielberg ihm empfohlen haben, dass er das unbedingt machen soll. Und dann hat das wirklich gemacht. Aber ich frage mich, wie das Drehbuch vorher aussah, weil die sehr viel dann übers Knie gebrochen haben. Und sie sind wohl im Schedule geblieben. Das war wohl eine der wichtigsten Sachen. Das Drehbeginn und Drehende waren vom Writer's Strike nicht betroffen und haben dann das gemacht. Aber ja, da kam dann halt ein Film mit ganz schön vielen Plotlöchern raus, finde ich. Ja.
Ja. Plotlöcher, also... Ich weiß nicht, wie wir uns der Sache nähern sollen. Ich kann ja vielleicht einfach mal so mein größeres Problem oder auch, also ich habe auch gelesen, dass Abrams sehr bemüht war, Zitat, also Humor und Sexappeal war ihm wichtig in dem Film. So, und da geht schon mal los, dass selbst ich als jemand, der jetzt nicht der größte Star Trek-Kenner ist, sag, ja, warum nicht? Wären jetzt nicht die ersten Worte, die mir bei Star Trek einfallen, könnte man natürlich so als Sahnehäubchen obendrauf irgendwie so in den richtigen Momenten auch noch wohl dosiert dazugeben zu der Rezeptur. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen daneben sozusagen das irgendwie als komplette Grundlage zu nehmen. Und dann hat Abrams aber gesagt, holt mal Bier und ist in meinen Augen halt völlig über die Stränge geschlagen. Also Sexappeal, nicht nur im Sinne von so platt, wie es hier in dem Film ist, irgendwie alle müssen sich immer ausziehen, weil das ist ja unfassbar sexy, besonders wenn die Frauen sich immer ständig ausziehen müssen, aber eben auch so, was du auch schon meintest, so alles auf 11 gedreht. Ja, also ich habe echt das Gefühl gehabt, dass die da im Drehbuch, aber auch am Set irgendwie saßen und gesagt hatten, so, hier diese Star Trek Ding für die Nerds da draußen, für die Nasenbrillenträger, so, das können wir uns nicht mehr leisten. Das muss hier wahnsinnig sexy werden. Das mit Karacho, das muss hier krachen die ganze Zeit. Und dass man dann gemerkt hat, so mit Stoppuhr, so, oh, wir haben seit 5 Minuten keine Szene, in der jemand rennt. Ja, okay, was steht im Drehbuch? Ja, hier wird irgendwie Dialog ausgetauscht und hier werden sich vielleicht Freundschaften irgendwie beschworen. Ja, okay, können wir das auch machen, indem beide einfach ständig rennen durch irgendwelche Gänge hin und her und die Kamera dann auch hin und her und hoch und runter und irgendwie, das muss krachen, so. Und ja, das ging mir halt auch wahnsinnig auf die Nerven, dass dieser Film nicht irgendwie mal auch zur Ruhe gekommen ist und während halt bei anderen Star Treks, so was du mir auch näher gebracht hast, naja, vielleicht mal irgendwie wohl überlegt und auch mit ein bisschen, sagen wir mal, Ruhe bei der Sache zur Sache gegangen wird, ist es hier halt ein ständiges Rennen und auch die Musik, die Inszenierung, das ist eine ständige Unruhe. Das ist vielleicht das Wort. Mhm. Dieser Film ist wahnsinnig unruhig und zwar auch in Momenten, wo er das gar nicht braucht. Und das erzeugt bei mir jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Aufregung, sondern eher Desinteresse. Das finde ich eher langweilig.
Na, meine These ist ja schon länger, dass J.J. Abrams und Michael Bay eigentlich Zwillingsbrüder sind, aber viele Leute das bis heute noch nicht erkannt haben. Aber bei Michael Bay ist es ja auch so, vor allem bei den Bad Boys-Filmen und dann bei den frühen Transformern. Du hast halt ständig diese Kamerafahrten, die sind immer in Bewegung um die Charaktere rum und tolles Licht und es sieht alles super aus. Also sobald jemand einen Mund aufmacht, denkt man sich so, okay, also das Skript gibt wohl nicht so viel her, aber sieht wenigstens einigermaßen schön aus und die Frauen werden halt immer objektifiziert und werden halt immer eingefangen. Das Paradoxe war ja bei dem ersten Transformers sogar, dass der Frauencharakter eigentlich ziemlich fortschrittlich war, weil sie war die Mechanikerin mit dem persönlichen Trauma, die halt was drauf hat, während Shia LaBeouf den Trottel gespielt hat, der irgendwie ihr nur hinterher hechelt und dann aber dadurch, wie Michael Bay das eingefangen hat und dann wie er Megan Fox halt ja objektifiziert hat, es dann halt vollkommen reaktionär gedreht wurde. Und hier war es dann schon so, schon das Skript war nicht besonders fortschrittlich. Und dann aber trotzdem wird einfach immer nur die Kamera rumgeschwenkt. Und selbst wenn sie nur auf der Brücke sind und reden, geht die Kamera. Also ich finde es auch meist schön, wie sich die Sachen bewegen, so. Das mit dem Lensflare, da hat er auch ganz viel abbekommen. Das finde ich halt übertrieben. Und das hört ja dann auch in Into Darkness nicht auf, so. Aber einfach mal so ein bisschen Bewegung und so ein bisschen Geschwindigkeit drin zu haben, weil es ist halt ein Film, wir sehen halt was. Das ist schon schön, aber trotzdem, wie die Leute eingefangen werden, dass das alles irgendwie die Action-Figuren-Varianten ihrer Charaktere sind, alle auf 11 gedreht sind. Also Uhura ist nicht einfach nur eine Kommunikationsoffizierin, die selbst in Star Trek 6 noch kein Wort Klingonisch konnte, sondern noch in dem Wörterbuch recherchieren musste. Aber jetzt in Star Trek 11 ist sie irgendwie die Beste aller Zeiten und kann alles. Mhm. Und auch ja Kirk sowieso. Und Sulu kann halt fechten, weil er das mal in einer Originalserienfolge gemacht hat, war das jetzt irgendwie sein Kampftraining und so. Und auch Scotty, der irgendwie auf einem Planeten irgendwo ausgesetzt wurde, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat, wird dann per Feldbeförderung einfach zum Chefingenieur, weil er ja sonst was aus dem Schiff rausholen kann. Und es sind halt alle so die auf 11 gedrehten Varianten ihrer Charaktere. Und es ist einfach so übertrieben. Und es ist einfach kein einigermaßen normaler Mensch dabei. Das sind halt irgendwie die Superhelden-Varianten von ihren früheren Ichs sozusagen. Aber nicht im guten Sinne, sondern eher so im Watchmen-Sinne oder so.
Es ist vor allen Dingen, und das, also Abrams, der selbst kein Fan der Serie ist, so, was für mich auch keine Bedingung ist. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie, also
nee, hatten wir auch oft bisher.
Was sagst du?
Also hatten wir auch oft bisher. Also der Nicholas Meyer, der zu Star Trek 2 kam und dann auch bei 4 und bei 6 mitgemacht hat, der kannte ja vorher die Serie auch nicht. Robert Wise, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber auch der Produzent der ersten 5 Filme, der kannte ja die Serie auch vorher nicht. Also wir hatten ja das oft, dass Leute reinkommen und Paramount die einsetzt und die Serie nicht vorher kannten und dann angesehen haben und dann irgendwie was für sich rausgezogen haben und dann darauf basierend einen Film gemacht haben. Das ist ja nichts Neues, das haben wir schon seit Anfang an gehabt.
Genau, und für mich halt eben auch kein Muss, ne? Also man kann sich ja eben auch dabei irgendwie der Sache nähern und auch auch Sachen rausziehen, die vielleicht auch ganz gut ist, dass es nicht irgendwie mit Fanblick gemacht ist, sondern vielleicht auch mal frischen Wind reinbringen oder andere Dinge auch mal anders sehen. Das ist jetzt alles nicht so, dass ich sage, man muss irgendwie vorher einen Star Trek-Test machen, um irgendwie Star Trek drehen zu dürfen. Aber das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, dass J.J. Abrams halt Also, dass er jede Figur mit so einem Klischee belegt hat, was er vielleicht, so wie ich, in der allerletzten Reihe als jemand, der nicht viel mit Star Trek gemacht hat, irgendwie auch noch so aus dem Hut zaubern müsste. Also wenn man mir irgendwie die Pistole auf die Brust setzt, würde ich vielleicht auch sagen, so, ja, dann ist Uhura irgendwas mit Kommunikation vielleicht so, ja, dann machen wir sie zur allerbesten aller Zeiten ever. Okay, gut, Figur geschrieben. Und interessant finde ich das bei Kirk, weil ich habe bei Kirk das Gefühl, also es gibt James Tiberius Kirk aus Film und Fernsehen, dann gab es die Parodie von Futurama mit Zeb Brannigan, der ja so der Überwomanizer und von sich selbst überzeugte, überhebliche, so, der ja quasi, also, der die Parodie von Kirk war. Und jetzt gibt's einen Kirk, der Zeb Brannigan als Grundlage nimmt, um wieder zurück zu Kirk zu kommen, habe ich das Gefühl. Kirk dreht sich
der Parodie jeder näher Frau, ist als im Original.
Genau, der dreht sich zu jeder Frau in jedem knappen Rock um, hat ständig ein Hello Lady auf den Lippen. Ja. Und das ist halt so platt, also das, ich sitze auch davon, was, also wenn sie jetzt nicht ständig mit, also wenn sie nicht mit Namensschildchen durch diesen Film rennen würden und ich wissen würde, dass er der Sohn eines Kirks ist, ich wüsste nicht, wer das sein soll. So, und wie du sagst, auch alles so, ich weiß nicht, ob Kirk so der große Draufgänger irgendwie damals war, vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber wie er hier, wie du sagst, schon als Kind irgendwie dem Selbstmord nahe ist auf aus irgendwelchen draufgängerischen, in Anführungszeichen, Gründen und jetzt auch in jede mögliche Kneipenschlägerei gerät, an deren Ende er irgendwie Uhura an die Brüste grapscht und, oh, guck mal, Comic-Augen, lustig. Dann sitze ich da und denke mir, okay, Abrams, aber was, also, was soll das, was hat das mit Sexappeal zu tun? Sorry, das ist so platt wie von einem Zwölfjährigen. Also, was soll das?
Kirk ist geschrieben wie ein besoffener 15-Jähriger, aber kein normaler Mensch, erwachsener Mensch würde sich doch so verhalten. Also ich meine, dass er selbst als seine Hände dann anschwillen, dann irgendwie den Frauen hinterher guckt und dann noch da so Catcalling macht oder den hinterher pfeift oder irgendwie so, da denkt man sich auch so, so ist doch kein Mensch. Also ja, das hat irgendwie im kulturellen Bewusstsein war Kirk immer der Frauenheld. Wobei, wenn man alle Folgen nochmal durchguckt, ja, das kommt schon immer wieder, dass er immer die Space-Prinzessin abbekommt, so. Aber das war jetzt nicht so sein einziger Trait, den er als Charakter hatte. Und sie sind viel öfter irgendwo in einem Gefängnis gelandet und mussten sich wieder befreien in der Folge, als dass Kirk irgendwie die Frau abbekommen hat. Also wenn man alle Folgen der Originalserie mal geguckt hat, das war eher so ein Trope, der jetzt hier nicht bedient wurde, weil das kennt man irgendwie im öffentlichen Bewusstsein sozusagen. Mm. Und dann haben sie halt dieses Abziehbildchen gemacht, ja, was halt der Parodie näher ist als dem Original. Und er ist einfach ja kein normaler Mensch, so wie er hier auftritt. Das ist einfach nur lächerlich.
Ja. Und ich sag ja dann immer noch eine Riesenleistung von Chris Pine. Also für mich persönlich, dass ich ihm am Ende des Films nicht irgendwie frontal in die Fresse hauen will, sondern immer noch sag, naja, also er macht's ja irgendwie dann doch noch einigermaßen. Also er rettet ja irgendwie noch Sachen, die eigentlich gar nicht zu retten sind. So. Dann aber auch, weil du auch gesagt hast, hier irgendwie die Ehefrauen haben da irgendwie noch überzeugt, dass die Filme gemacht werden sollten. Ich hatte auch irgendwie sowas gelesen, dass die Ehefrauen von Abrams und den Autoren nochmal so übers Skript lesen sollten, damit die Frauenrollen irgendwie auch so stimmen. Wo ich mir auch dachte, hatten die keine Zeit? Also haben sie einfach nur gesagt so, ja, Schatz, habe ich gelesen, so mach mal dein Ding da. Also wollten die damit nichts zu tun haben?
Allein, das habe ich auch gelesen und ein Gedanke, den man da haben könnte, ist ja, okay, warum habt ihr keine Frau eingestellt? Warum habt ihr nur die kostenlose Arbeit von euren Frauen in Anspruch genommen? Warum habt ihr nicht eine Drehbuchautorin gehabt? Weil Abrams, Kurtzman, Lindelof und Ort, sie haben halt gesagt, dass ihre Frauen ihnen beim Schreiben geholfen haben, um die weiblichen Charaktere im Film stärker zu machen. Aber die Sausage Party ist nicht auf die Idee gekommen, halt eine Frau einzustellen. Und selbst Abrams, wo ich ja das mit der Familie schon kritisiert habe, hat eine Schwester, die Screenwriterin ist. Also die auch genauso wie er irgendwie Karriere gemacht hat. Selbst wenn er sie genommen hätte, dann hätte er wenigstens mal eine weibliche Perspektive im Writers Room gehabt. Aber nein, selbst darauf ist er nicht gekommen. Ja. Also es war schon Jahre bevor der Film rauskam. 2007 ging das schon los und unsere Frauen haben mitgeholfen und es ist jetzt hier voll Gleichberechtigung und neue Frauenrollen und so. Und es klingt halt so wie Woke-Washing. Also sie wollen halt irgendwie so sagen, wir sind jetzt auch feministisch und dann sitzen halt so vier weiße Dudes in einem Raum und schreiben halt Frauen, wovon sie glauben, dass sie dann starke Frauen sind und sagen dann, ja, unsere eigenen Frauen haben auch geholfen. Die finden das auch voll toll. Ja, und In dem Audiokommentar der Blu-ray, das habe ich gestern nochmal gesehen, haben sie auch gesagt, dass sie bei der ersten Besprechung des Films, damals Abrams, Kurtzman, Lindelof und Orci, schon diskutiert haben, wie sie den Film für Frauen interessant machen könnten. So, und dann guckt man sich die tatsächlichen Frauenrollen in dem Film an. Und da habe ich einen wissenschaftlichen Aufsatz gelesen, wo das dann anhand von Uhura halt nochmal, anhand der ersten Szene, in der Uhura eingeführt wird, nochmal dargestellt wird. Erst ist die Kamera hinter ihr und sie darf so sexy in den Raum reinlaufen. Okay. Dann stellt sie sich Kirk vor, als ich bin eine hochqualifizierte Kommunikationsoffizierin, um ihn halt irgendwie anzumachen. Also nicht, er macht sie an, aber um ihm so zu zeigen, so, ja, du kannst mir gar nichts hier. Ich habe studiert so, du bist hier irgend so ein Dorftrottel, keine Ahnung. So. Und dann aber kommen diese Schlägertypen von der Sternflotte und sie hat dann nicht die Autorität. Sie sagt ja dann so, ja, ich komme schon mit dem klar hier, mit diesem Dorftrottel, geht mal wieder weg. Aber die hören nicht auf ihn, die fangen dann die Schlägerei an. Mhm. Dann sagt sie die ganze Zeit so, könnt ihr mal aufhören? Er hat jetzt genug. Aber die hören alle nicht auf sie. Und dann muss halt der alte weiße Mann Pike reinkommen. Und der sagt dann so, ja, hier, also nutzt seine Pfeife und sagt hier, alle Sternflottenkadetten gehen jetzt mal raus hier, dreich langsam. So, und dann muss halt diese weiße Autorität dann, der alte weiße Mann kommen, um die Situation zu lösen. Und sie, die eigentlich hochqualifizierte, auch gut aussehende, ja, aber diese qualifizierte Offiziersanwärterin ist, die nimmt keiner ernst. Und ja, so sind die ganzen Frauenrollen in diesem Film. Oder sie ist eigentlich der einzige Frauencharakter in dem Film, der irgendwie länger vorkommt. Sonst haben wir nur Galia, die Orionerin, und dann die beiden Mütter, die aber auch nur in 2, 3 Szenen jeweils vorkommen. Und ich glaube, keiner mehr als 3, 4 Sätze sagt oder so. Und abgesehen davon gibt es einfach keine Frauencharaktere. Und das Krasse war ja bei der Bewerbung des Films, wir haben ja das Triumvirat wieder. Aber auf den Postern waren immer Kirk, Spock und Uhura drauf. So als wenn irgendwie Uhura eine wichtigere, eine größere, eine bessere Rolle hat. Bones war ja nicht mal drauf. Sie war jetzt auch nicht bekannter als Urban, aber es war einfach so, okay, wir haben jetzt wieder hier diese starke Frauenrolle oder diese neue Frauenrolle. Aber dann ist es im Film gar nicht so. Und ich habe mich ja auch heute gefragt, so, was für einen narrativen Wert hat es, dass Sulu ein Mann ist und Chekov ein Mann ist? Warum hätten wir nicht einfach die Hälfte der Crew Frauen machen können? So, was ist der Unterschied? Ich meine, die sind Piloten und der eine ist der Navigationsoffizier oder so. Also man hätte doch Sulu und Chekov auch zu Frauen machen können. Dann hätte man einfach schon eine viel bessere Quote gehabt. Oder dann im nächsten Film führen sie noch eine neue Frau ein und dann im übernächsten Film noch eine neue Frau. Man hätte auch, wenn man noch mehr Charaktere gehabt hätte, dann wäre es noch unübersichtlicher gewesen, aber man hätte so viel machen können, aber nein, sie nehmen halt, indem sie diesen Reboot machen, gehen sie wieder in die 60er Jahre zurück und nehmen halt das, was damals irgendwie als fortschrittlich wahrgenommen wurde, und es wurde ja oft als fortschrittlich wahrgenommen, was dann aber im Jahr 2009 überhaupt nicht mehr fortschrittlich war. Wir hatten schon in den 90er Jahren in TNG, in DS9, die ersten Trans-Charaktere, wir hatten die ersten Genderless-Charaktere, wir hatten einen schwarzen Captain, wir hatten einen weiblichen Captain, wir hatten alles Mögliche schon. Und dann gehen sie aber wieder in die 60er Jahre zurück, sagen dann irgendwie in ihrem Woke-Washing-Campaign so, ja, ja, aber jetzt haben wir voll starke Frauenrollen, haben das nicht mal. Ja, und der Film erfüllt den Bechdel-Test, weil zwei Frauen sich in einer Szene mal nicht über Männer unterhalten. Ich würde aber sagen, es ist nicht im Sinne der Erfinderin, weil es ist die Szene, in der Galia, die Orionerin, halbnackt auf dem Bett liegt und Uhura sich nebenbei auszieht. Wo ich mir denke so, ja, formell ist der Bechdel-Test erfüllt, aber so sollte es nicht sein. Es sollte auch andere Szenen geben, wo sich nicht gerade die Frauen ausziehen oder schon halbnackt sind und auch mal über normale Themen unterhalten und nicht über Männer.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so erste Szene Uhura, zweite Szene Uhura. Sie kommt irgendwie in ihr Apartment rein und zieht sich aus. So, und wie du sagst, so das als die Figur, die irgendwie in den 60ern Filmgeschichte geschrieben hat oder Fernsehgeschichte geschrieben hat, mit dem ersten Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau. So, also wie du sagst, das, was damals, das weiß ja sogar ich, das, was damals fortschrittlich war, wird halt jetzt hier benutzt, um zu sagen, okay, wir haben hier eine Frau im Team, das ist natürlich die Frau, die sich ausziehen muss. Und das in der zweiten Szene, so das, ich, ja, aber auf dem Level funktioniert das halt leider hier. Und ich finde auch, das ist dann schon wieder so ein paar Schichten drunter. Das ist so die, ich finde die Erzählung auch unfassbar langweilig. Das meine ich auch so ein bisschen mit diesem, Ja, mit diesem vorherbestimmten und alle erzittern, wenn sie den Namen Kirk hören, weil alle wissen, dass Kirk der große Held war und jetzt kommt der Sohn von Kirk und deshalb wird er ja eigentlich auch nur in die Sternflotte gezogen. So, hey, ich habe hier irgendwie ein bisschen was von deinem Vater gehört, komm nochmal zu uns, so ungefähr. Und es sind halt auch nur die Männer. Also die ganze Zeit ist das halt so eine Männergeschichte. Es ist irgendwie der Barfight um eine Frau, der dafür sorgt, dass Kirk mit Pike irgendwie zusammenkommen, damit Kirk irgendwann auf der Enterprise landet. Und dann reden sie über seinen Vater. Und dann ist es irgendwie auch der Heimatplanet von Spock, der zerstört wird. Und die Mutter ist natürlich diejenige, die stirbt, damit er seinen Konflikt, also es ist halt viel Familie und viel Generationenkonflikte, die aber immer nur von Männern zu Männern ausgetragen werden. Weil die Frauen halt wegsterben und dann geht's halt ganz viel darum, wer bin ich als Mann und wessen Sohn bin ich eigentlich? Und das finde ich total langweilig. Oder eben auch, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Star Trek Kanon ist oder so, aber dieses Spannungsverhältnis von Spock, der zwischen Vulkanier und Menschen steht und sagt, ich bin viel zu emotional für Vulkanier und eigentlich soll es ja darum gehen, dass wir keine Emotionen haben und der ja dann auch sich mit seinem Vater unterhält über die verstorbene Mutter, die halt die emotionale Seite irgendwie darstellt und der Vater ist irgendwie der rationale Vulkanier, wo ich mir auch so denke, ja, auch wieder sehr tief in die Klischeekiste irgendwie gegriffen. Wäre es nicht viel interessanter, das Ganze mal umzuflippen und zu sagen, naja, man bedient halt nicht diese Geschlechterklischees und sagt, die Frauen sind die Emotionalen und die Männer sind die Intellektuellen. So. Die ganze Zeit geht so. Die ganze Zeit. Alle Frauen irgendwie in Unterwäsche und ausgezogen und dürfen dabei irgendwie noch den Bechdel-Test bestehen und die Männer sind diejenigen, die das Universum retten sollen, weil sie sind ja Söhne ihrer Väter.
Ja.
Bisschen ermüdend. Auch für 2009 alles erzählerisch sehr, sehr ermüdend.
Ja, also das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass Star Trek oft einen fortschrittlicheren Ruf hatte, als es dann tatsächlich war. Also was den Bechdel-Test angeht, hatten wir auch bei den vergangenen Filmen so einige Probleme, weil die Frauenrollen halt nicht so toll waren. Aber dann halt auch noch diese Kampagne quasi zu fahren und zu sagen, wir sind jetzt hier, also einerseits sexy, ja, das war dann für die eine Klientel im Publikum so, aber dann andererseits, ja, und unsere Frauen haben mitgeschrieben oder uns geholfen und wir haben jetzt voll die tollen Frauencharaktere. Und dann kommt sowas raus und man denkt sich so, nee. Also bei dem Film haben sie noch nicht so Backlash bekommen, aber bei dem nächsten kommt es ja dann so richtig und da fällt er dann auch so langsam auseinander. Aber ja, also ich fand es von Lindelof halt nur so krass, dass er jetzt 10 Jahre später gesagt hat, oh, wir hatten eine Frau im Writers Room, die hat ganz neue Perspektiven eingebracht. So, toll, warum bist du nicht vorher mal auf diese Idee gekommen, dass das vielleicht helfen könnte? Ja. Aber ja, das war halt nicht in der Denke von allen, also sowohl Abrams als auch Kurtzman, als auch Lindelof und Orci drin. Und ja, ist einfach nur krass.
Ja, und deswegen sage ich halt, das ist halt auch so eine kleine Sippschaft, ne? Diese Gruppierung. So. Was prinzipiell ist ja nicht verkehrt, irgendwie mit gleichen Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten und sich da irgendwie so Grüppchen zu bilden, aber es ist halt, wie du sagst, so, das sind halt irgendwie 4, 5 Männlein, die irgendwie ewig und viel und oft zusammengearbeitet haben und sich so Sachen zuschieben und sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie fortschrittlich sie irgendwie mit Star Trek umgehen, so, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Was mich dann auch ein bisschen zu der Frage bringt, zu der wir ja ohnehin wollen, aber die wir, glaube ich, auch hier ein bisschen größer mal aufmachen müssen, also wir fragen ja immer wieder, was ist Star Trek und was sehen wir hier eigentlich und wo ist die ethisch-moralische Frage? Ich will davor vielleicht noch die sehr ketzerische Frage stellen, ist das hier eigentlich Star Trek? Ist das hier noch Star Trek? Was ist hier eigentlich los?
Also damals dachte ich, das wäre so eine Abweichung und mir war ja schon immer klar, die Filme sind irgendwie so mehr actionreicher und dann aber irgendwann kriegen wir die Serien zurück und dann wird wieder alles besser. So, aber heute im Jahr 2020, 5 Tage bevor die 3. Staffel Star Trek Discovery startet, muss ich sagen, es war die erste Stufe der Degeneration des Franchises und danach wurde es einfach hauptsächlich nur noch schlimmer. Und zu der alten Größe sind sie leider nie wieder zurückgekehrt. Und wir hatten ja schon bei First Contact und bei Insurrection und auch bei Nemesis so ein bisschen die Debatte, das Studio will halt irgendwie so ein Action-Blockbuster-Franchise haben und es passt aber nicht so richtig in das Universum. Und bei First Contact war ja mein Fazit, haben sie so den besten Blockbuster, der im Franchise möglich war, rausgeholt. Und dann bei Insurrection so den besten Film, weil es war dann irgendwie eigentlich doch mehr wie so eine Doppel-TV-Episode. Aber es war dann wieder kommerziell nicht erfolgreich, also kam wieder das Studio und hat wieder irgendjemanden eingesetzt, der dann wieder mehr so einen Actionfilm draus machen sollte. Und nun haben sie halt 4 Leute genommen oder 5 oder also halt diese Sausage Party da und haben halt gesagt, macht halt irgendwie so ein großes Mega-Ding draus und ihr dürft auch Serien und Comics und alles Mögliche machen. Hauptsache, die Leute kaufen das und es läuft wieder sozusagen, weil Paramount war ja wirklich am Boden kurzzeitig und die wollten halt dann so mehrere Franchises aus dem Boden stampfen. Mission Impossible hat so ein bisschen gestrauchelt, dann kamen
aber
sie dann.
Abrams aber auch mit drin, ne? Den dritten
ja,
haben
ja.
Wir, glaube ich, gemacht.
Naja, das war ja der Film, der dann so richtig gestrauchelt hat und erst am 4., wo er dann nur noch produziert, da ging es dann mit Mission Impossible wieder aufwärts, wobei es ja auch nur eine Filmreihe ist und kein großes Franchise. Also sie haben ja keine Serie oder keine nichts dazu. Transformers war dann so das Franchise, was sie aus dem Boden stampfen konnten. Auch mit einer Animationsserie und Comics und sonst was. Also was so das einzig wirklich funktionierende Paramount-Franchise für viele Jahre war. Und bei Star Trek hier haben sie es halt versucht, wollten halt das auch Abrams in die Hand geben, dass er es dann endlich schafft. Aber das werden wir dann beim nächsten Film besprechen. Also das ist dann auch nichts geworden. Und ja, jetzt sind wir auch in so einem Limbo. Es gibt irgendwie mehrere Gerüchte, was alles für Star Trek-Filme kommen könnten. Aber es ist auch schon 4 Jahre her, dass der letzte kam und es ist nicht definitiv, wann irgendwann Dreharbeiten für irgendeinen losgehen sollten. Mhm. Es klingt einfach so wie Writer's Hell. Es sind jetzt so mehrere Autoren, Tarantino ist einer und dann Noah, wie ist denn der andere? Also es gibt noch einen anderen, der anscheinend Star Trek verstanden hat.
Bei Tarantino habe ich aber auch gehört, dass er eigentlich schon wieder zurückgewichen ist von dem Ding. Also dass er wohl ein Drehbuch geschrieben hat und irgendwie bei Paramount abgegeben hat und gesagt hat, könnte passieren, aber er will da wohl, glaube ich, gar nicht Regie führen. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt die nächsten 10 Jahre immer wieder von diesem Drehbuch hören werden. Und
Ja, klassisch Development Hell. Also irgendjemand genau. Ein Drehbuch ab, jemand anders schreibt nochmal neu oder oben oder dann kommt noch ein neuer Vorschlag und sagt wieder der nächste Executive Producer, macht aus den 2 Drehbüchern 1 und dann geht's wieder weiter. Ja, das haben wir schon oft gehabt und so in so einem Zustand ist jetzt Star Trek im Filmwesen auch.
Aber
die Crew hier, die hatten für 3 Filme unterschrieben und und ich glaube aber Pine und Quinto hatten für 5 Filme unterschrieben und die anderen nur für 3, was schon mal eine komische Regelung war. Aber ob die jetzt irgendwie zurückkehren wollen oder werden, also Quinto hat neulich gesagt, ja, bei Pine geht man eigentlich davon aus, nein. Und dann mal gucken. Irgendwie.
Ja, zwischendurch hatte ich ja auch gehört, dass auch da wieder so Hemsworth, der dann danach zum Star wurde durch Marvel, dass dann auch irgendwie gesagt wurde, ja, also wir wollen unbedingt einen mit ihm machen, der 5 Minuten später hier gestorben ist und eigentlich weg ist. So. Ja, natürlich kannst du da jetzt irgendwie dir ein Paralleluniversum noch überlegen, aus dem er zurückkommt. Und alles ein bisschen schwierig, aber so zu dieser Frage zurück, ist das noch Star Trek? Also wo sind die Dinge, findest du hier in diesem Film die Dinge, die du in Star Trek suchst?
Also visuell ist alles wunderschön. Und für jemanden, der mit so einem eher ästhetisch langweiligen Star Trek aufgewachsen ist, war das natürlich wundervoll. Die Musik ist auch grandios. Michael Giacchino, top Arbeit geleistet. Ich habe ihn lange als den zukünftigen Erben von John Williams angesehen. Unter anderem wegen dieses Scores. Richtig geil. Es sieht auch indoor, es ist alles ein bisschen anders als früher, aber es sieht alles irgendwie toll aus. Dieser heavily armed Apple Store, wie der Honest Trailer meinte.
Ja.
Es ist alles wunderschön, aber was mich ja immer interessiert hat an Star Trek, war halt dieses ethisch-moralische Frage und philosophische Fragen und politische Fragen irgendwie an so einem Thema abarbeiten oder behandeln. Und am besten sitzt man im Kreis und jeder hat einen Kaffeebecher in der Hand und dann diskutiert man drüber. Und das haben wir hier halt gar nicht. Und das werden wir auch dann in den nächsten beiden Filmen nicht so richtig wiederbekommen und auch nicht in den Serien wieder, weil es ist dann einfach vorbei. Also dieses Old Trek, ich sag mittlerweile, ich bin Old Trek-Fan, dann gibt's Abrams Trek als Übergangsform und dann gibt's das katastrophale New Trek, so, weil das hat alles irgendwie nichts mehr mit dem zu tun, was in den 60ern, 80ern und 90ern damals Star Trek groß gemacht hat. Und es hieß damals auch, ja, das ist jetzt hier irgendwie der actionreiche Film, aber beim nächsten, dann werden wir wieder zurück zu diesen ethisch-moralischen Fragen kommen. Und das werden wir dann beim nächsten Mal besprechen. Aber das war auch eine der schwersten Enttäuschungen meines Star Trek-Fanlebens. Aber es hat eigentlich, also es sieht schön aus und es ist toll. Und allein die Musik bringt mich natürlich in so ein Star Trek-Feeling. Aber es ist kein Star Trek mehr. Oder kann man nicht ernsthaft sagen, dass es irgendwie das ist.
Nochmal weitergefragt, was könnte man denn, wenn wir jetzt irgendwie das Argument machen müssten, was könnten wir rausziehen? Was könnte, also ich habe mich gefragt, ob dieses Familienthema, so scheiße, wie wir es finden und so übers Knie gebrochen, wie es ist, könnte das irgendwie als etwas herhalten? Ich meine, der Film thematisiert da ja eigentlich auch kaum etwas, dass man jetzt irgendwie Familie, Legacy, Schicksal, Vorherbestimmung ist nicht das richtige Wort, aber so etwas, so Familienlinie und dass man sich vielleicht davon frei machen muss und als Individuum sich definieren kann und nicht über, aber das macht der Film alles gar nicht. Also der ist da, glaube ich,
nicht
unkritisch und sagt, nee, du bist Kirk, weil du Kirk heißt und nicht, weil du dich irgendwie zu einem Protagonisten mauserst, sondern weil der Nachname stimmt.
Das war ja auch nie so ein großes Star Trek-Thema. Also das Interessante war ja immer das Team, halt das Triumvirat und dann noch die anderen drumherum, die dann alle kooperativ zusammenarbeiten.
Finden wir vielleicht irgendwie das Triumvirat irgendwo?
Nicht wirklich. Also wir haben diese Männerfreundschaft zwischen Kirk und Bones. Die wird wundervoll eingeführt und die funktioniert auch auf einer Comedy-Ebene die ganze Zeit und es macht Spaß so. Aber dass Spock dann irgendwann entscheidet, Kirk ist jetzt mein Freund. Das kommt ja auch so aus heiterem Himmel, nachdem er irgendwie traurig mit seinem Vater nochmal an dem Ort gestanden hat, wo seine Mutter gestorben ist. Dann kommt er zurück und sagt dann so, ja, jetzt bin ich dein erster Offizier. Übrigens, als Militärhistoriker möchte ich nochmal sagen, alle Feldbeförderungen in diesem Film ergeben überhaupt keinen Sinn. Das ist totaler Schwachsinn. Erster Offizier ist kein Dienstgrad, sondern ist eine Funktion. Und dass er dann zum ersten Offizier befördert wird, als sie gerade auf eine Außenmission gehen, das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es muss ja dann am Ende alles so sein, wie es in der ersten Folge, in der Chekhov dabei war, weiß nicht, zweite Staffel oder so, dann war. Aber ja, es ist einfach so übers Knie gebrochen und ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Und dieses Kooperative, das haben wir einmal in diesem Saar auf der Brücke, wo dann Chekhov die Idee hat und wir könnten dann da zu diesem Mond fliegen von Saturn oder so und dann sehen die uns nicht. Das sind so 60 Sekunden vielleicht, wo versucht wird, dieser Spirit einzufangen, wobei Spock auch gar nicht dabei ist, sondern die Tür geht auf und Spock sagt so, ja, das ist eine gute Idee, wo ich mir denke, du warst gerade hinter der Tür, was hast du überhaupt mitbekommen von dem Plan? Und dann geht's halt los und dann wird wieder sofort geballert und dann, ja, geht's weiter.
Das sind aber wahrscheinlich die spitzen Ohren gewesen, die es irgendwie gehört haben durch die Tür durch, aber
Noch eine Sache zur Familie. Picard war der erste seiner Familie, der das Sonnensystem verlassen hat, weil seine Familie ist eigentlich so traditionalistisch und die haben so ein Weinanbauwesen irgendwo in Frankreich und die hat nie was mit Technik zu tun. Aber er war immer der, der zu den Sternen geguckt hat und der dann seine Familie sozusagen auf dem Schiff mit der Crew gefunden hat, mit denen er dann in der letzten Folge nach 7 Staffeln TNG dann auch zum ersten Mal Poker spielt, weil das ist jetzt so seine Familie, seine Freunde sind zu seiner Familie geworden, weil die immer so toll zusammenarbeiten. Ja, aber ich finde, das haben wir hier in dem Film halt einfach gar nicht.
Eine Sache, die ich noch zu dieser sehr männlichen Perspektive und diese männliche Erzählung, für mich hatte das den Martha-Moment aus Batman wie Superman in umgekehrt. Also während bei Batman wie Superman tote Mütter oder noch lebende Mütter in der Lage sind, Freundschaften zu schließen, sind sie hier in der Lage, Männer auseinanderzubringen, als Kirk doch zurück auf die Brücke kommt und, wie du sagst, ja irgendwie in diesen Stuhl muss, weil wir wissen ja alle, Kirk ist der Captain und solange das nicht der Fall ist, ist das kein Star Trek-Film. Und doch gesagt wird, ja, Spock ist jetzt der Captain. Aber wenn er persönlich involviert ist und viel zu emotional, dann kannst du ihm aus diesem Amt entheben und das macht er ja, indem er sagt, hier, deine tote Mama hat dich nie lieb gehabt. Und Spock dreht völlig durch und sagt, hier, hör auf, über meine Mutter zu reden. So, auch so ein Moment, ja. wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe und mit den Augen gerollt, aber ich habe mich komischerweise an Zack Snyders Batman wie Superman erinnert, wo ähnlicher Moment andersherum quasi funktioniert hat.
Na und vor allem Frauen sind immer ein Tool, sind immer ein Werkzeug. Also da ist dann das Werkzeug, damit dann Kirk halt Spock aus dem Weg räumen kann und der dann eigentlich in Therapie muss, aber wie gesagt, paar Szenen später ist er wieder da und ballert fröhlich mit und ist alles wieder okay. Und die Orionerin Galia, die ja wahrscheinlich die zweitgrößte Frauenrolle in diesem Film hat, auch wenn, glaube ich, ihr Name nie erwähnt wird, die ist ja auch nur ein Tool, weil die ist IT-Technikerin und Kirk muss mit ihr schlafen, um dann den Kobayashi-Maru-Test hacken zu können. Das sind alles so Details in der Handlung, die im Film überhaupt nie erzählt werden, die man nur über das Buch herausfindet. Aber auch da ist dann wieder die Frau das Tool, um irgendwie die Handlung voranzubringen. Ja, das passt halt wieder ins Bild, dass halt die Frauen keinen Selbstzweck haben, sondern nur Zweck für die Männer sind, um halt irgendwie weiterzukommen.
Ja, ich weiß gar nicht.
Man hört, wir sind enttäuscht.
Wir sind enttäuscht und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch irgendwie dieses allgemeine Thema noch aufmachen können und müssen. Also Star Trek und ethisch-moralische Frage. Ich glaube, wir haben das eigentlich schon ganz gut irgendwie abgefrühstückt, indem wir sagen, so nicht so wirklich. Und eine ethisch-moralische Frage finden wir auch nicht in diesem Film. Dazu ist das Ding zu Action getrieben und zu hektisch, unruhig. Kommt gar nicht auf die Idee, sich mal hinzusetzen und mal eine Frage überhaupt zuzulassen, weil in dem Moment, wo eine Frage formuliert werden könnte, egal ob ethisch, moralisch oder überhaupt, in dem Moment, wo man mal irgendwie nachdenken kann zum Fragen, dann sind schon wieder irgendwie 20 Kamerakreise gedreht und man muss wieder über irgendwelche Gänge rennen und man muss wieder schnell von A nach B und sich dabei irgendwie zubrüllen und fünfmal schießen und dann ist der Film vorbei. Also
ja.
Aber möchte ich auch nochmal, weil du das, ich will nicht so viel meckern, weil du das ja auch tatsächlich gesagt hast, er sieht wirklich gut aus. Also auch da wieder die Momente, immer wenn die Enterprise zu sehen war, ob sie da irgendwie auch noch als Kinder-Kirk und der guckt auf die noch zu bauende Enterprise und all solche Dinge haben mir immer gefallen. Also ich weiß halt nicht, du sagst, der Score ist gut und der ist auch wirklich gut, deswegen wollte ich eigentlich vorschlagen, dass man den Film stumm guckt, wenn man denn die blödsinnigen Dialoge nicht ertragen muss. Aber dann hat man die Musik wieder nicht. Dann muss man vielleicht Spotify aufmachen und nebenbei die Musik abspielen. Vielleicht kommt man dann so eher zu einem passenden Star-Trek-Erlebnis. Also Ton aus des Filmes, also Film anmachen, Blu-ray, 4K, Beste wo geht, Ton ausmachen und nebenbei den Score wieder andrehen. Und in den richtigen Momenten die richtigen Titel abspielen.
Der Score ist toll, aber auch die Soundeffekte. Die hat ja Ben Burtt gemacht, der auch damals Indiana Jones und die Star-Wars-Filme gemacht hat, die alten. Und der hat ja auch ganz viele Original-Sounds aus der 60er-Jahre-Serie wieder eingebaut. Was halt geil ist, weil sie halt in diesem heavily armed Apple Store sitzen, der halt nach 24. Jahrhundert galore oder 23. Jahrhundert galore aussieht. Und dann aber du diese 60er-Jahre-Sounds mit diesem Beep und wie die Türen sich öffnen und so hast, so, das fand ich auch voll super. Aber es ist halt auch wieder nur Abrams, der hier sein Demo-Reel für den nächsten Star-Wars-Film macht, indem er sowohl Industrial Light and Magic als auch Ben Burtt ranholt. Und Ben Burtt, der auch nicht die Phaser-Effekte aus Star Trek übernommen hat, weil die Phaser nie so geschossen haben wie in diesem Film hier, sondern weil es meist halt einfach so Strahlen waren, die so langsam aus den Phasern so rauskamen und dann so dauerhaft auf einem Punkt waren. Und hier ist es ja mehr so wie Kugeln, die einfach so schnell abgefeuert werden. Und da hat er die Soundeffekte auch eher an Star Wars angelehnt. Also es ist halt eigentlich Abrams Star Wars Demo-Reel, wobei damals 2007 bis 2009 halt niemand gedacht hat, dass wir jemals wieder einen Star Wars-Film bekommen könnten.
Ja, das habe ich auch oft gelesen, dass Abrams Star Wars machen wollte und dann halt Star Trek dazu benutzt hat. Also.
Ja. Und das Ding war, also ich habe ja die Parallelen zur Handlung zu Episode 4 betont, also dem ersten Star Wars Film. Und die waren sich auch bewusst, dass sie hier quasi einen Star Wars Rip-Off machen. Also das haben sie auch im Audiokommentar zur Blu-ray erwähnt, dass sie ihren Luke guckt auf die Twin Suns auf Tatooine Moment haben wollten und das war dann halt, Kirk steht mit dem Motorrad da und guckt auf die Enterprise und träumt von der größeren Welt, die da draußen ist. So, also die haben das bewusst gemacht. Und man kann nicht sagen, so, keine Ahnung, die haben es als Kind so oft gesehen, dass es jetzt unbewusst aus Versehen geschrieben haben. Ja, ich habe ja auch mal ein Star Trek Skript geschrieben und an Paramount geschickt. Keine Ahnung, 8. Klasse war ich nicht, 7. oder 9. Klasse.
Per Post oder wie ging
das? Ja, per Post. Und hab das dann zurückbekommen und haben gesagt, ja, Studio Policy ist, wir lesen uns das nicht durch. Und das war.
Ach, die haben mir geantwortet.
Ja, ja, habe ich auch eingerahmt hier. Steht in der Ecke. Also. Und
mit so, ja, damals. Mit so einem Restraining Order, so bitte nähern Sie sich nie wieder 3 Kilometer unserer.
Nee, in den 90ern war das halt Policy, dass halt Fans einfach Skripte einschicken konnten und teilweise haben die Leute sogar angeheuert dann. Und die sind dann bei Star Trek auch geblieben so. Also hier der. Wie ist er denn, der dann auch die Honeyball-Serie gemacht hat und am Anfang bei Discovery dabei war? Der ist ja auch so ursprünglich eingestiegen, indem er einfach so ein Skript eingereicht hat. So, und ja, als Kind fand ich, oder als Teenager fand ich mein Skript voll toll natürlich und habe das da hingeschickt. So war eher so eine Übung, mal Englisch Dauer, also länger zu schreiben und so eine Englischtextübung. Heute, wenn ich mir die Keypoints angucke, ist es einfach Star Wars Episode 4, nur halt nach TNG spielt mit einer jungen Crew. Also vielleicht haben sie es doch gelesen und Abrams hat es adaptiert. Aber ja, heute kann ich das halt einsehen und bin halt so erwachsen und sehe halt, okay, ja, das ist nicht besonders kreativ, sondern es ist einfach nur nochmal Episode 4, also Star Wars Episode 4 im Star Trek-Universum erzählt. Und die Abrams-Gang, die hier diesen Film gedreht hat, die haben das sogar bewusst gemacht. Ja. Also ich habe das damals als Teenager unbewusst gemacht und die haben das hier bewusst gemacht. Ja. Und die schämen sich nicht mehr dafür. Also ja, das reicht mir zu dem Film.
Ja, aber das sind ja Breaking News, also dass du ein Star Trek Drehbuch geschrieben hast, eingereicht hast, per Brief, per Post zurückgeschickt bekommen hast, großartig.
Ah, ja. Tja. Vielleicht bin ich an dem ganzen Scheiß schuld, aber ich glaube eher nicht.
Naja, dann solltest du noch eine Rechnung hinterher schicken. Ich glaube, bei Bad Robot kannst du ein bisschen was abziehen. Ja, da gibt's was zu holen. Gut. Star Trek.
Nicht gut, ja.
Ja, nicht so gut, aber wir sind mehr oder weniger erstmal durch mit der Nummer. Mit dem ersten Reboot Star Trek 2009, ohne Untertitel, noch ohne Untertitel. Und ich glaube, dann 2013 kam dann, 12 oder 13, kam dann Into Darkness.
Achso, zu dem Namen noch, das war auch eigenartig. Also, der heißt ja nur Star Trek, nichts anderes. Mhm. Und in Deutschland auf den Filmplakaten stand immer Star Trek, die Zukunft hat schon begonnen oder beginnt jetzt oder irgendwie so. Also hatte noch so einen vollkommen bescheuerten Untertitel und es war lange nicht klar, heißt der Film in Deutschland jetzt so? Oder ist es nur irgendwie so eine Tagline, die ihr sehr großständig auf die Poster gedruckt habt? Aber ich habe es lange Zeit auch so benannt, um es halt von den anderen Star Trek Sachen zu unterscheiden. Und mittlerweile hat sich halt eingebürgert, dass man einfach Star Trek 11 sagt, auch wenn er einfach nur Star Trek heißt. Aber da schwingt noch was mit, was dann auch beim nächsten Film interessant sein wird, weil Abrams halt meinte, er hat jetzt Star Trek gemacht, das ist jetzt Star Trek und alles andere ist jetzt egal. Das wird dann beim nächsten Mal zum Thema und auch zum Problem. Sagen wir es mal so.
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wie ich selbst im Kino saß bei Into Darkness und ja. Naja. Die Probleme, die besprechen wir dann, wenn es soweit ist, würde ich mal sagen.
Ja, nächstes Mal. Ich bin auch mit meinen Notizen durch. Ja.
Sehr gut. Dann bleibt noch ein bisschen Eigenwerbung, bevor wir hier wirklich den Sack zumachen. Einerseits natürlich für dich. Du bist auch auf Twitter unterwegs und bloggst du eigentlich noch?
Jetzt wegen der Doktorarbeit schon lange, lange nicht mehr dazu gekommen. Vielleicht in der nächsten Woche nochmal. Aber eigentlich ist auf mateschrank.wordpress.com. Aber hauptsächlich bin ich auf Twitter und auf Facebook als Marteschrank unterwegs und gebe halt so meine Kommentare zu den neuesten Star Trek, Star Wars und sonst was Entwicklungen ab. Aber Bloggen war zuletzt eher weniger angesagt.
Tja, wer weiß, vielleicht ist die dritte Staffel Discovery ja nochmal bloggenswürdig. Oder
guckst du gleich mal weiter? Also. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Jetzt wurden auch irgendwie die ersten 3 Minuten veröffentlicht. Ich gucke das nicht mehr. Also zweite Staffel war nur Hate Watch. Ich habe mich jedes Mal aufgeregt. Und ist einfach nicht gut fürs Herz oder für die Gesundheit allgemein, auch für die psychische Gesundheit. Und ich mache da nicht mehr mit.
Naja, ich meine, wir haben jetzt ja gesehen. Also wenn du jetzt so irgendwie in eine Bar gehst mit so einer Grundstimmung und anfängst, da mal ein bisschen auszuteilen, dann kannst du vielleicht doch 2 Wochen später bei Paramount sitzen, weil der Chef von Paramount reinkommt und sagt, ach, Herr Noack, ich kenne Ihren Vater. Kommen Sie mal rüber, wir haben da was für Sie.
Ja, ja, mit so einer Grundstimmung kann man da was werden.
Ja. Naja, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen weiter twittern und vielleicht auch ein bisschen aufs Gemüt achten.
Ja.
Sei nochmal erwähnt, wie am Anfang, ihr könnt den Podcast bei Steady unterstützen. Also wenn euch das hier gefallen hat, was wir zu Star Trek zu sagen haben, wir wollen natürlich auch weitermachen und werden auch noch weitermachen, wenn das Ganze aber etwas zackiger passieren soll und ihr nicht ewig warten wollt auf die nächsten Star Trek Besprechungen, dann unterstützt mal diesen Podcast, weil dann können wir auch im Jahr 2021 dafür sorgen, dass jeden Monat eine Ausgabe erscheint und umso schneller auch Star Trek wieder im Programm auftaucht. Gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir sammeln Kraft, egal wann es der Fall sein wird. Wir werden über Into Darkness sprechen. Das kostet einiges an Kraft.
Ja.
Das gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.